Ja, guten Morgen. Ich bin einer von fünf Pfingstpastoren, also die ihre Ausbildung im BFB gemacht haben, die heute Baptistenpastoren sind. Aber ich denke, von der Liturgie mal abgesehen, unterscheidet uns nicht allzu viel. Die Aussage ist genau die gleiche, der Herr ist auch der gleiche und wir werden alle einmal zusammen dort oben sein. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das alles so funktionieren wird. Ja, heute Morgen möchte ich mit euch zusammen eine kleine Textpredigt anschauen, so eine Textbetrachtung. Die meisten kennen mich ja auch in meiner Gemeinde eher von Themenpredigten her. Und ich habe jetzt so eine kleine Predigtreihe, wo es eigentlich in erster Linie um Texte geht. Und zwar ein Text, den die meisten von euch wahrscheinlich in und auswendig kennen. Es sind 6 Verse aus dem ersten Buch der Psalmen, der Psalm 23. Ich lese ihn uns mal vor. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Und auch wenn ich wandere im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Soweit das Wort Gottes. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare, für dieses heilige Wort, Herr. Das Wort des Lebens, Herr. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass du heute Morgen zu uns sprichst und dass es von unserem Kopf in unser Herz geht, Herr. Dass es uns berührt und ja, unser Leben wird. Danke für diesen Psalm, für diesen wunderbaren Psalm, Herr, den David hier geschrieben hat. Amen. Genau, wenn ihr mal diesen Psalm, ich drehe das hier mal so ein bisschen um. Dann stehe ich nur im Weg, ne? Machen wir das anders. Genau. Ein Psalm von David. Damit beginnt dieser Psalm, mit diesem Vers. David, wir erinnern uns, ein großer und wunderbarer König, der größte und wunderbarste König Israels, ein großartiger Mann Gottes, ein echter Freund Gottes, ein Mann, so sagt Gott, nach meinem Herzen. Das ist dieser David. Und in seiner Jugend war David Schafhirte. So Kleintierzüchter, auch seine Eltern, seine Brüder, hören wir, waren alle so in der Landwirtschaft tätig. Und als Gott ihn beruft, als er ihn zum König salben lässt, auch in diesem Augenblick ist David bei diesen Tieren, bei den Ziegen, bei den Schafen. Und dieser David, der wird älter, nachdem er zum König berufen ist, tut seinen Dienst auf wunderbare Art und Weise, eine ganz tolle Geschichte. Und wir wissen nicht, wie alt er war, als er diesen 23. Psalm geschrieben hat. Dieser 23. Psalm ist so etwas wie ein Gebet, so etwas wie ein Lebenszeugnis, eine Historie. Alles kommt aus David seinem Leben in diesem Psalm 23 vor. Und dieser Psalm ist auch eine Verheißung. Jetzt wird der eine oder andere von euch vielleicht sagen, naja, wieso ist das eine Verheißung, dieser Psalm? Das war doch David, sein Leben. Er beschreibt sein Leben, mein Leben ist ganz anders. Aber Gott hat diese Sätze von David in sein Wort mit aufgenommen. Und von daher denke ich einmal, ist das eine Verheißung für dich und für mich. Der Herr ist mein Hirte. Mit diesem Satz beginnt David einen in vielerlei Hinsicht ungewohnten Bibeltext. Im Alten Testament wie im Neuen Testament ist eigentlich in allen Aussagen, die Bibel macht, immer von uns die Rede. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ja? Es geht immer um die gesamte Gemeinde, um den gesamten Leib Christi weltweit. Die Briefe an die Gemeinden in Korinth, in Ephesus. Die Sendschreiben, die Geschichts-, die Prophetenbücher. Wenden sich immer an alle Menschen, an den gesamten Leib Christi. Aber dieser eine Psalm, dieser Psalm 23, der wendet sich einzig und allein an dich und an mich. Der ist ganz, ganz persönlich. Der redet nur von deinem und meinem ganz persönlichen Heiland. In diesen kurzen 6 Versen, die wir hier sehen, finden wir 16 Mal eine Form von Ich. Mir wird nichts mangeln, weil er mein Hirte ist. Mein Hirte, mir, mich. 16 Mal geht es nur um dich. Der Herr ist mein Hirte. Der gute Hirte, der für dich und für mich gestorben ist, blutend am Kreuz. Wir haben es eben in dem Lied gehört, als wir gesungen haben, es ist vollbracht. Und in diesem Augenblick hat er an jeden von uns, an jeden Einzelnen hier gedacht, als er das gerufen hat, Jesus am Kreuz. Für dich ist es vollbracht. Für dich ist er gestorben. Für mich ist er gestorben. Der Herr ist mein Hirte. Das ist dieser erste ganz entscheidende Vers. Wenn du das nicht sagen kannst, dass der Herr dein Hirte ist, wenn du nur sagen kannst, er ist der Hirte, der gute Hirte, dann ist das schön. Das ist eine wunderbare Aussage, das nützt dir gar nichts. Er muss dein Hirte sein. Das will uns dieser Vers sagen. Und der Heilige Geist wird dich heute Morgen fragen, ist er dein Hirte? Ist er dein Hirte? Und wenn ja, was verstehe ich unter dem Hirten? Was sagen mir all diese Verse? Lass uns offen sein heute Morgen. Ist er mein Hirte? Mir wird nichts mangeln. Das ist eigentlich ein uralter Ausdruck, mangeln. Die jungen Leute können damit heutzutage gar nichts mehr anfangen. Nicht? Mangel, das erinnert mich an so eine Mangel, was es früher gab, Wäschemangel. Nicht? Mir wird nichts fehlen. Und das bedeutet für alle alten Christen, für alle alten Hasen hier, ihr braucht keine Existenzängste haben. Dir wird auch in Zukunft nichts mangeln. Dir hat 30 Jahre nichts gemangelt als Christ oder 40 oder 50. Und in der Rente wird dir auch nichts mangeln. Das sagt uns dieser Satz. Ein guter Freund von mir, der hat 1975 seinen Job aufgegeben. Er war Schulrektor einer Grund- und Hauptschule. Und er hatte einen Ruf in die Mission für junge Menschen. War ein verrückter Kerl, heute ist er schon über 80. Und er hat mir erzählt, wie er damals gekündigt hat beim Oberschulamt und um seine Entlassungsurkunde gebeten hat. Ja, und dann war es soweit und dieser Oberschulrat, der kam in sein Büro und dann sagt er zu ihm, meine Güte, Herr Grabe, Sie haben 5 Kinder. Später hat er noch eins dazu bekommen, 6. Sie haben 5 Kinder, ich kann Sie doch nicht so ins Leere laufen lassen. Ich kann Ihnen diese Urkunde, die lag schon auf dem Schreibtisch dort, ich kann Ihnen diese Urkunde nicht geben. Ich tue alles für Sie, ich gebe Ihnen 5 Jahre Urlaub, Sie bleiben einfach Beamter. Dann fangen sie irgendwann wieder an. Und dann erklärt mein Freund Hans-Peter seinem Vorgesetzten mit diesen Worten aus Psalm 23, wie Gott für ihn sorgen wird und dass er ihn nicht ins Leere laufen lassen wird. Der Herr ist mein Hirte, hat er ihm gesagt. Er hat ihm diesen ganzen Psalm vorgesprochen. Und dann hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, Andreas, war der früher beim Militär oder sowas? Der stand dann auf, war ja schon älter und schlug so die Hacken zusammen und reicht ihm so die Hand und sagt, Herr Grabe, ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Glauben. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Gott. Wisst ihr was? Zu so einem Hirten kann man uns nur beglückwünschen. Das ist meine Meinung. Ich habe meiner Gemeinde vorigen Sonntag auch diese Predigt gepredigt und da habe ich ihnen so eine Geschichte erzählt, wie wir damals zu jung mit einer Mission gegangen sind. Das waren wir noch ganz jung, ist jetzt 30 Jahre her und ja, ich hatte auch vorher schon so ein Stück weit im Glauben gelebt, aber jetzt alles abgeben, nichts mehr haben, dort nach Schloss Urlach. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir überlegt, meine Güte, was darf dir auf gar keinen Fall ausgehen? Was darf nicht fehlen, ja? Wenn du kein Geld mehr hast. Und dann dachte ich mir, Zahnbürsten. Und dann habe ich mir 20 Tuben Zahnpasta und 20 Zahnbürsten gekauft, ja? Für meine Familie und mich. Wir haben einen Hirten. Heute lache ich drüber, nicht? Damals war mir das todernst. Wir haben einen Hirten, auf den wir uns 100%ig verlassen können. Mir wird nichts mangeln, sagt David. Und das müssen wir auch sagen. Er lagert mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Martin Buber, ein Theologe, der übersetzt das etwas besser, finde ich, als Luther hier. Der sagt, er lagert mich, Gott lagert mich, wo viel Gras ist. Wo viel Gras ist. Wisst ihr, in so heißen Ländern wie Israel ist das als Hirte ganz schön schwierig. Da musst du clever sein. David musste total auf Zack sein, um grüne Wiesen zu finden. Das ist nicht wie hier. Wobei dieses Jahr war es ja hier auch ein bisschen anders, nicht? Bei uns nicht ganz so, aber ich war in Bremen zum Beispiel, da gab es überhaupt keine grüne Wiese mehr. Egal wo du gucktest, alles war verdorrt und braun. Und so ist das in südlichen Ländern oft. Grüne Wiesen, da musst du schauen, nicht? Wo finde ich grüne Wiesen? Er lagert mich, wo viel Gras ist, wo frische, gute, grüne Nahrung ist. Wisst ihr, es gibt heutzutage auch in christlichen Lagern, christlichen Bereichen, Orte, wo viel von Gras geredet wird. Wo viel von Gras geredet wird. Im Buddhismus, im Hinduismus, im Islam, ja, in der Esoterik, Yoga mit dem ganzen Selbstfindungstrip. Ja, da wird viel von Gras geredet, von Nahrung. Aber es ist ein eklatanter Unterschied, ob von Nahrung geredet wird und von Gras oder ob Gras tatsächlich da ist. Wovon ernährst du dich als Christ? Als Christ? Aus dem Wort Gottes? Ist das deine Nahrung, das lebendige Wort, oder lebst du in erster Linie von Sekundärliteratur? Christlicher natürlich, nicht? Nichts gegen Sekundärliteratur. Aber das Wort Gottes muss den ersten Platz haben. Das ist das lebendige Wort. Und an diesem Wort musst du alles prüfen, und wenn es noch so gute Bücher sind. Bist du dazu in der Lage? Kennst du das Wort Gottes so gut, dass du auseinanderhalten kannst, was ein Joseph Prince oder wie immer solche Leute heißen, dir sagt, ob das richtig und falsch ist? Wer bestimmt mein Leben? Was sind die Leitplanken meines Lebens? Das, was dein Therapeut dir sagt oder dein Psychologe? Oder das Wort Gottes? Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich, so lesen wir, zu stillen Wassern, zu frischen Wassern. Lagern und führen. Er lagert mich auf einer grünen Aue, so heißt es eigentlich. Er führt mich zu frischen Wassern. Das sind zwei Zeitwörter. Lagern, und führen. Und zwar zwei Zeitwörter, die wir unbedingt beachten müssen. Als ich noch ganz jung im Glauben war, 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, da war ich so für Gott unterwegs, mit meiner Frau zusammen, nicht? Hab jeden zugelabert. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, nicht? Mein Chef, der rief 5 Jahre später, da war ich schon verheiratet, gar nicht mehr in seinem Geschäft. Dann sah er mich so über den Marktplatz und dann rief er ganz laut rüber, hey Jesus, Mann, wie geht's? Und ich war unterwegs für Gott. Aber wisst ihr, ich habe mich nicht gelagert. Ich habe mich nicht gelagert. Und so waren viele Sachen, die ich gemacht habe, zwar gut, aber es waren Luftschläge. Versteht ihr? Manche Sachen haben auch was gebracht. Aber ich habe allerlei Luftschläge gemacht. Und dann habe ich irgendwann gelernt, als ich etwas älter wurde, mich erstmal zu lagern. Gott zu fragen, was soll ich eigentlich tun, damit er mich führen kann. Ich will ja nicht ihn führen, er soll mich führen können. Lagere ich mich, zwei Zeitwörter. Ganz wichtig, erst lagern, Gott fragen, was ist dran, was soll ich tun und dann losgehen. Das nennt man oder das bedeutet, sich von Gott führen lassen. Stille Wasser, frische Wasser, ruhen in Gott. Aber es ist auch das Wasser des Lebens, des Geistes Gottes. Johannes 4, Vers 14 sagt uns, Jesus, wer aber immer von diesem Wasser trinkt, von dem ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, sprudelnd ins ewige Leben. Jeden Tag von diesem Wasser trinken, sich zu diesem frischen Wasser vom Geist Gottes führen lassen, das ist ganz eklatant wichtig. Ja, es geht nicht nur um die Geistestaufe, ganz entscheidend ist vor allen Dingen die Geisteserneuerung. Wir brauchen tagtäglich frisches Wasser, eine Erneuerung im Heiligen Geist. Kennt diese Wahrheit, diesen Vers, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Wovon fließt dein Mund über? Was sind die frischen Wasser? Ich weiß noch, auch als ich ganz jung war, nicht? Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich war sehr gerne in einer Gemeinde und das war auch eine tolle Gemeinde. Ja, aber ich war überschwänglich, ich war begeistert. Und dann diese älteren Brüder, die haben einen erstmal so versucht, so ein bisschen, ja, alles wird gut, Andreas, nicht? Dann sagten sie zu mir, als es um dieses frische Wasser ging, wo ich gefragt habe, was meint Gott damit? Da haben die gesagt, ja, jetzt sei erstmal hier ein paar Jahre in der Gemeinde und dann reden wir weiter. Dann haben mir die älteren Brüder versucht zu erklären, ja, wie das mit diesem frischen Wasser gemeint ist. Mit diesen Strömen, von denen Jesus hier in Johannes 4 redet. Dass sie von uns fließen sollen. Dass wir selber zu Strömen in die Ewigkeit werden sollen. Dann haben sie gesagt, weißt du Andreas, wenn wir erst einmal im Himmel sind, dann wird das passieren. Dann werden diese Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Aber hier auf dieser Erde, da sind wir in der Wüste. Ha, da gibt's keine, nicht viele Quellen, da gibt's auch nicht viel Wasser. Ich dachte mir, ich habe es glaube ich auch gesagt, zu meinem Übermut, Kokolores, habe ich mir gedacht. So echt Kokolores, bei aller Hochachtung, nicht? Die Bibel sagt doch was ganz anderes, egal wo ich schaue, in Jesaja 44, da habe ich gelesen, dass Gott das Wasser auf das dürstende Land ausgießen will. Dass Quellen in der Wüste sein sollen. Gott will dir eine Stelle zeigen, wo du trinken kannst, in deinem Leben. Lass uns täglich zu dieser Quelle kommen. Lass dich lagern, lass dich führen. Trink aus dieser Quelle. Kommen wir zum Vers 3. Er erquickt meine Seele, Er breitet mich in Faden, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Er erquickt meine Seele. Wo suche ich Ruhe und Entspannung für meine Seele? Wo und bei wem? Er ist es allein, der mir wahres Leben geben kann. Er allein. Kein Psychologe, ich habe es eben schon gesagt, kein Therapeut, auch kein Seelsorger. Ja? Seelsorge heißt eigentlich, Menschen zu Jesus führen. Das soll das Ziel der Seelsorge sein und nicht Menschen von sich abhängig machen als Seelsorger. Finden wir immer. Hinführen zu Jesus. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit. Was sind das für Pfade? Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit. Was sind die Pfade der Gerechtigkeit in dir, in mir, in meinem Herzen? Was für Pfade meint der Psalmist hier? Im Psalm 139 heißt es dazu, auch David, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob sich ein Weg der Mühsal bei mir findet. Und leite mich auf ewigen Wege. Was sind das für Pfade, in denen ich geleitet werde, um seines Namens willen? Damit sein Name nicht zu Schanden wird. Damit sein Name verherrlicht wird. Wir finden darauf eine Antwort im Jesaja 35. Da sagt dieser Prophet, unter selbst wird eine Straße und ein Weg sein. Und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinwegziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf diesem Wege geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen, sagt der Prophet hier. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ist das, so frage ich uns, nicht ein wunderbarer Pfad der Gerechtigkeit? Nicht ein Pfad, der in die Trübsal führt, sondern ein Pfad der Gerechtigkeit. Ich denke mal, niemand von uns geht immer einen geraden Weg. Das wissen wir auch von David, dass das nicht der Fall war. Kummer, Trübsal, ganz tiefe Täler haben sein Leben bestimmt, oft aus eigener Schuld oder aus Fehlern heraus. Genauso wie bei dir und bei mir. Es gibt in dieser Welt ja viel Grund zu seufzen. Das muss man ja wirklich eingestehen, nicht? Als wir eben dieses Wort gehört haben, was unser Bruder uns vorgelesen hat, da habe ich so gedacht, meine Güte, wie viele junge Menschen kenne ich, die todkrank sind. Magersucht, Herzinfarkt schon mit 7 Jahren, Mühsal, Elend. Oder all die Menschen, die mit Gott gar nichts mehr anfangen können, die ihn kennen, aber nicht mehr in die Gemeinde kommen, um ihrer Sünde willen oder aus Enttäuschung, ja. Ich weiß nicht, wie es dem Wolfgang hier geht. Bei mir ist es so, gewinn 5 neue dazu und 3, keine Ahnung, tauchen nicht mehr auf, können mit Gott nichts mehr anfangen, scheitern irgendwo. Kennen wir das? Aber ich sage euch, das ist noch nicht das letzte Wort für diese Menschen. Das ist noch nicht mal das vorletzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Und das vorletzte Wort, das heißt, es gibt noch einen Weg zur Umkehr. Es gibt noch einen Weg zu Gott zurück. Buße tun. Das gilt für uns alle. Und dann kann Gott alles neu machen. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin sein glückliches Schaf. Das möchte Jesus uns sagen. Kommen wir zum Vers 4. Du bereitest vor mir einen Tisch. Nee, eins zu weit, Vers 5. Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Hier in dieser Mitte des Psalms, mit diesem Vers 4, bekommt dieser Text eine dramatische Wendung. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen jemals aufgefallen ist. Ab diesem Vers 4 wird aus dem Er ein Du. Ja? Ich lese nochmal den Vers. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken, sie trösten mich. Aus dem Er wird ein Du. Nicht mehr er lagert mich, er führt mich, er erquickt mich, wie wir es eben gehört haben, ja? Sondern du bist bei mir. Mit dieser Todestalerfahrung, die David hier macht, geht es für ihn einen Schritt näher an das Herz Gottes. Für einen König David und auch für uns. Jetzt heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Manchmal braucht es in unserem Leben diese Todestalerfahrung, damit wir ein ganz neues persönliches Verhältnis zu Jesus bekommen. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt, nicht? Dann, wenn es ums Eingemachte geht. Oder. Ja. David war viel in solchen Todestälern. Er hat dem Tod oft ins Angesicht gesehen. Das fing schon ganz am Anfang seines Lebens, seiner Berufung an, nicht? Denk dran, Goliath, nicht? Seine Steine, die er eingepackt hatte. Tja, hat ein paar mehr eingepackt, sicherheitshalber. Wisst ihr eigentlich wieso? Für die Brüder von Goliath. Tja, er hat ihn ja schon mit dem ersten Stein platt gemacht, nicht? Die anderen Steine hat er mal sicherheitshalber so aufgehoben. Als Saul ihm nachstellte, nicht? Mit 3000 schwer bewaffneten Kämpfern. Ja, als David sich verkroch. Was glaubt ihr, was er dem Tod ins Angesicht gesehen hat? Wer von euch kennt Jesse Bennott? Stellt meiner Gemeinde oft so freche Fragen. Wer von euch kennt Jesse Bennott? Nächsten Sonntag werde ich Sie fragen, wer von euch kennt Uriah? Ja, nicht den Uriah, den ihr jetzt meint, nicht? Das wäre zu einfach. Uriah, den Propheten, nicht? Wer von euch kennt Jesse Bennott? Ist auch egal, ob ihr ihn kennt oder nicht kennt. Aber dieser Jesse Bennott, das war ein Verwandter des Goliath, diesen Riesen, den er umgebracht hat, ganz am Anfang seiner Berufung, nicht? Es war ein Verwandter, so einer, für den diese Steine gedacht waren, ja? Ja, und am Ende seines Lebens, im größten Kampf, danach war für David vorbei, dann haben seine Freunde und Mitarbeiter zu ihm gesagt, so David, jetzt ist Schluss mit Kämpfen. Jetzt ist Schluss, jetzt bist du hier König, aber du ziehst nicht mehr in den Krieg, nicht? Ja, das ist ein letzter Kampf, da kommt dieser Verwandte von Goliath, nicht? Finden wir alles genau beschrieben, ja? Und dann will er diesen David umbringen und David liegt auf der Erde, er kann sich nicht mehr wehren. Er ist am Ende seiner Kräfte durch diesen Kampf. Ja? Da sieht er dem Tod ins Angesicht. Er ist im Tal des Todesschattens mal wieder. Und da schickt ihm Gott den Abisai. Den Abisai, das war der Sohn seiner Schwester, der Sohn von Davids Schwester. Und wird genau beschrieben, wie in letzter Sekunde dieser Sohn seiner Schwester, sein Neffe, diesen Riesen, den Verwandten von Goliath, platt macht. Im letzten Augenblick dem Tod von der Schippe gesprungen, der David. Im Tal des Todesschands. Wenn man in diesem Augenblick solche Freunde hat, nicht? Das ist eine tolle Sache. Dein Stab, dein Stecken, sie trösten mich. Manchmal hat man so den Eindruck, viele Christen denken, Gott steht da mit diesem Stab und haut ihm immer eins auf die Mütze. Davon redet das Wort Gottes nicht. Der Stab und der Stecken Gottes trösten dich. Dann, wenn du ganz unten liegst, am Boden, dann kommt er nicht und haut dir noch einen drauf. Dann kommt so ein Abisai. Wenn die Not groß und übermächtig ist in deinem Leben, dann ist es wunderbar, wenn du Geschwister und Freunde hast, ja, die dir helfen. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Todesschatten mal wörtlich nehmen, ganz wörtlich, und wenn unsere Gemeinde nicht dahin nicht entrückt ist, dann werden wir alle durch diesen Todesschatten gehen, durch dieses Tal des Todesschattens. Und irgendwann sagt Gott, so, jetzt ist Schluss. Jetzt reicht's. Ich hole dich heim. Sein Stab, sein Stecken trösten uns. Kommen wir zum Vers 5. Er bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Also, diesen Sommer haben wir uns oft in den Garten gesetzt, bei uns im Burrenhaus. Und dann habe ich zu meiner Frau jedes Mal oder fast jedes Mal gesagt, Katze, decke mir den Tisch im Angesicht meiner Freunde. Ich habe da keine Feinde, nicht? Das sind alles meine Freunde, die Nachbarn. Die kommen, um einen Wein bei mir zu trinken, um mit uns zu reden. Sie helfen uns, wir helfen ihnen, wenn es geht. Im Angesicht meiner Freunde. Ich frage mich, was meint David damit? Was meint er mit diesem Tisch? Was meint er mit diesen Feinden? Von was für Feinden redet David hier? Und was tut Gott, wenn er mein Haupt mit Öl salbt? Was ist das im heutigen Leben? Der Tisch, dieser Tisch, ihr habt keinen Tisch, wir haben so einen Tisch. Das war nicht schlimm. Das ist der Tisch, auf dem wir Wein und Brot, das Brot brechen, den Wein ausschenken. Das ist dieser Tisch, die Zeichen der Liebe Gottes, Brot und Wein. Für alle von uns, die im Kampf des Lebens stehen, hier auf dieser Erde. Für alle Angefochtenen. Gottes Kinder, die Feinde, von denen die Bibel hier spricht, die finden wir in Epheser 6, Vers 12. Da heißt es, nicht deine Nachbarn, nicht? Das sind nicht unsere Feinde, sondern da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten und wider die Herrscher der Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit, in den himmlischen Örtern. Das sind unsere Feinde. Paulus sagt, nicht die sichtbare Welt ist die wirkliche Welt. Paulus sagt, die unsichtbare Welt ist die wirklich, wirkliche Welt. Da spielt sich das Geschehen ab und da sind auch unsere Feinde. Gegen die Mächte der Bosheit, gegen Lüge und Verrat, gegen Verleumdung. Petrus sagt uns in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Nicht? Der Teufel, ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wisst ihr, und manchmal überwinden uns auch diese Feinde. Ja, manchmal überwinden uns diese Feinde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, und dann fällst du. auch ich als Pastor. Da liegst du am Boden. Da weißt du gar nicht mehr, wie du hochkommen sollst. Aber wisst ihr, ein verlorenes Gefecht ist noch lange keine verlorene Schlacht. Ein verlorenes Gefecht ist noch lange keine verlorene Schlacht. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kennt ihr alle dieses Bild nicht? Und deshalb sagt uns Gott in diesem Vers, komm zu diesem Tisch. Komm zu diesem Tisch. Im Angesicht deiner Feinde bereite ich diesen Tisch. Nicht mit Panzern und ich weiß nicht was alles, nicht? Menschlichen Mächten bekämpft er unsere Feinde. Und wir sollen nicht mit unseren Kräften diese Feinde bekämpfen. Das ist gar nicht Gottes Art. Sondern er sagt, mit diesem Kelch und mit diesem Brot, so begegnet Gott dem Feind. So begegnet Gott dem Feind. Buße und Vergebung bekommen am Tisch des Lebens. Vergeben und verzeihen können. So wie Gott uns vergibt. All das passiert an diesem Tisch. Aber du musst dich hinsetzen, du musst kommen und von diesem Tisch essen. Das musst du selbst machen. Mein Haupt willst du salben. Mein Haupt mit Öl. Was ist mit diesem Öl gemeint? Nicht dieses Öl des Priesters, nicht? Völlig falsch. Wisst ihr, was das für ein Öl ist? Das ist die Gnade für die Sünderin, die diese ausgegossen hat. Was ist das auch für uns? Kommen wir zum letzten Vers, zum letzten Stück des Verses. Ah, da sagt, na, machst du nochmal? Der Vers 6. Vers 6. Ach, Entschuldigung, das ist Vers 5, Entschuldigung. Genau, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Luther-Übersetzung, falsch übersetzt. Ich liebe Luther ja sehr, aber er war, wie ihr wisst, ein Freund des Weines, des guten Tropfens, bin ich auch. Ich trinke kein Bier, das hat er auch noch getrunken, aber er war ein Freund des Weines, nicht? Und ich glaube, deshalb ging ihm das so ein bisschen gegen den Strich an, das kann ich mir nicht erklären, dass er das nicht richtig übersetzt hat. Ha! Das steht nicht im Text. Könnt ihr mal gucken. Elberfelder, was weiß ich alles, nicht, was es für Übersetzungen gibt. Da steht nicht, du schenkst mir voll ein, nicht? Da steht, mein Becher fließt über. Und das war ihm wahrscheinlich, meine Güte, der gute Wein über dem Becher drüber, ja? Ah, nee, kann ich so nicht übersetzen. Aber das ist so bei Gott, nicht? Gott schenkt dir immer voll ein. Und so, dass es überfließt. Dein ganzes Leben. Halbvolle Becher gibt's bei Gott gar nicht, nicht? Aber auch keine vollen. Da fließt immer über. Ich weiß gar nicht, wie oft es in der Bibel heißt, überfließend. Überfließend von Freude, überfließend von Liebe, von Glück. Ich weiß nicht, was alles, nicht? Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist nicht von voll die Rede, nicht? Überfließen. Naja, vergeben wir ihm. Vers 6, der letzte Vers. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wow, das ist doch mal eine Aussicht oder eine Perspektive. Wir nehmen gerade in unserer Bibelstunde so ein Heftchen durch. Baptistenbund, aber sehr gut. Wie ist es im Himmel? Da hauptsächlich Leute in dieser Bibelstunde sind, die eh schon vor den Toren der Ewigkeit stehen, ist das ein ganz tolles Thema. Ja, ihr lacht. Ich habe schon manchen beerdigt, junge und ältere. Und ich sage euch, die können noch so gläubig sein. Bei vielen Leuten kommt eine Angst kurz vor ihrem Tod. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Weil sie sich überhaupt nicht mit dem beschäftigt haben, wie schön es einmal sein wird. Was sie wirklich erwartet. Ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Er ist der große Hirte der Schafe. Im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 3 hören wir: Und er wird dastehen und seine Herde weiden. In der Kraft Gottes, seines Gottes. Hier ist von Jesus die Rede. Und sie werden wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Jesus Christus. Unsere Wohnungen im Himmel sind bereitet. Mache ich mir oft Gedanken drüber. Ich bin großer oder war großer Fan von C.S. Lewis. Als ich noch jung war, lese ich heute noch gerne. Und C.S. Lewis schafft das, und so ein bisschen einen Einblick zu geben in die ewige Welt, nicht? Mit all den Farben und Düften und Impressionen, wie er sich das vorstellt. Ich weiß nicht, wo er das hat. Paulus hat ja mal gesagt, als er einen Blick in den Himmel tun durfte: Es ist so schön, es ist so schön, es ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Kinder, fällt da gerade so ein kleiner Witz ein. Ich bin eigentlich nicht so ein Witzeerzähler in meinen Predigten, aber der passt da gut zu. Da trifft so Frau Meier und Herr Meier treffen mit leichtem Abstand so in der Ewigkeit ein, nicht? Und dann wandern sie da oben so rum, so ein paar Jahre, und sie sind begeistert, ja? Begeistert, alles noch schöner und noch ein Jahr und noch schöner, nicht? Und auf einmal haut die Meier ihrem Mann einen in die Rippen und sagt: Mensch, du Dussel, das hätten wir alles schon 20 Jahre eher haben können, ohne deine Knoblauchpillen. Ja. So die Werbung auf Bibel-TV, nicht? Knobi Vital. Dann denke ich mir, meine Güte, eigentlich ist das doch völlig unbiblisch, diese Werbung, ja? Wir können froh sein, wenn wir da oben sind, ja? Was erwartet uns an Herrlichkeit? Im Hause des Herrn immer da. Ich bin gespannt, was ich da mal für eine Wohnung haben werde. Und dieser Jesus sagt zu dir und zu mir in Johannes 10: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und du, wir werden sein im Hause des Herrn immer da. So ist unser Hirte. So ist unser Hirte in Psalm 23. Amen.